Dieses Leben ist auch gefährdet. Wir sind Gefahren ausgesetzt. Und das ist ein Thema, ja, da möchte ich gerade so ein bisschen weitermachen, eigentlich. Ich habe den Kolosserbrief für die heutige Predigt zur Grundlage gemacht. Und ja, wir machen an diesem Thema Gefährdung der Gemeinde weiter, weil das auch eine Gemeinde war. Man kann durchaus sagen, dass sie gefährdet war. Wir werden da noch ein bisschen ein paar Dinge sehen. Und wir werden auch sehen, wie Paulus darauf reagiert hat. Kolossae, das war eine kleine Stadt in der römischen Provinz Asien. Und die ist wahrscheinlich durch einen Mitarbeiter des Paulus namens Epaphras, möglicherweise von Ephesus aus, entstanden überhaupt, diese Gemeinde. Paulus selbst hat die Gemeinde nie gesehen. Es ist ihm aber berichtet worden, welch Glaube, welch eine Liebe in dieser Gemeinde vorhanden war, welch eine Liebe von dieser Gemeinde ausging. Und das hat ausgereicht für Paulus, um die ihn ansonsten unbekannten Geschwister in sein Herz einzuschließen und auch regelmäßig für sie zu beten. Das ist also keine Erfindung von uns, wenn wir auch heute zum Beispiel für Geschwister in Missionsgemeinden beten, die wir gar nicht näher kennen. Wenn wir vielleicht zu Kindern Patenschaften unterhalten und ihnen Briefe schreiben. Das hat uns Paulus schon in idealer Weise vorgemacht. Und er ist richtig besorgt um seine Schützlinge. Kolossae, das lag an einer damals bedeutenden Handelsroute, die den Golf von Persien mit den wichtigen Zentren am Mittelmeer verbindet. An solchen Straßen, da war sicher einiges los, das kann man sich gut vorstellen. Da sind nicht nur Güter transportiert worden, sondern auch Philosophien, Weltanschauung, Meinung. Diese Städte an diesen Routen, das waren richtige Umschlagplätze, auch für Weltanschauung, für alle möglichen Strömungen. Und das war wahrscheinlich einer der Haupthintergründe, der Hauptgrund für Paulus, diesen Brief an die Kolosser überhaupt zu schreiben. Er wollte sie vor Fehlentwicklungen bewahren. Gefahren in der Gemeinde hat er gesehen. Davor wollte er sie bewahren. Und darum hat er die wichtigsten Punkte des Glaubens in aller Kürze dargestellt in dem Kolosserbrief, in dem Brief. Und das macht gerade, finde ich, den Kolosserbrief so interessant für uns, weil er dort ganz knapp und kurz die wichtigen Dinge, die Essenz gewissermaßen des Glaubens darstellt. Er gibt uns ein Gefühl dafür, was wirklich wichtig ist. Und wenn man den Brief liest, den Paulus übrigens aus seiner Gefangenschaft in Rom herausgeschrieben hat, dann fällt sofort die Wärme und Herzlichkeit auf, mit der er sich an die Kolosser wendet. Nach der allgemeinen Begrüßung, die wir in allen Briefen so finden, bringt er zuerst seine Dankbarkeit zum Ausdruck über die Kolosser, die er darüber zu Gott empfindet. Und dann beschreibt er, wie er für sie betet und dass der Herr sie mit der Erkenntnis seines Willens erfüllen möge, mit allen Konsequenzen, die das auch hat fürs geistliche Wachstum. Er beschreibt gleich im ersten Kapitel von der Bedeutung Jesu für den Glauben, über sein Erlösungswerk und dass er alle mit Gott versöhnt hat, dass alle mit Gott versöhnt werden können. Auf einige dieser Aussagen schon des ersten Kapitels möchte ich nachher noch eingehen, aber davor möchte ich den Anfang des zweiten Kapitels vorlesen. Darin wird Paulus nämlich noch einmal sehr persönlich und lässt uns ein bisschen in sein Herz blicken. Er sagt, ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das ist Christus. in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf der Lehre der Menschen und auf der Elemente der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In diesem Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, wird vieles von dem deutlich, worum es eigentlich in dem ganzen Brief geht. Paulus ringt innerlich vor Gott um die Geschwister in Kolossä und auch um die in Laodicea, was ziemlich nah zusammenliegt. Und er nennt sein Ringen einen Kampf. Er kämpft darum, dass ihre Herzen gestärkt werden in der Liebe, in der Gewissheit des Glaubens, dass sie zu einem tiefen, noch tieferen Verständnis der Bedeutung Jesu Christi kommen. Darum rankt sich alles in dem Brief, zuerst eher theologisch, aber später auch ganz praktisch durch Ermutigung zu einem geänderten Lebensstil. Ein Ringen um die Geschwister ist es für Paulus deshalb, weil er die Strömungen jener Zeit kennt und in Anfechtungen weiß, die für junge Christen damit verbunden sind. Es gab zum Beispiel viele Anhänger der Lehre des Gnostizismus, die Göttlichkeit Jesu leugnete und ständig auf der Suche nach einer, wie auch immer gearteten, erweiterten Erkenntnis war. Für Anhänger dieser Lehre wäre Jesus bestenfalls eine Durchgangsstation auf der Suche nach noch höherer Erkenntnis gewesen. Solche Ideen sind mit christlicher Lehre nicht vereinbar. Aber so unangenehm und so gefährlich jene Anfechtigung aus der damaligen Zeit für die Gemeinde der Kolosser waren, für uns sind sie eigentlich genommen ein Glücksfall, denn sonst hätten wir wahrscheinlich nicht so prägnante Aussagen über die Bedeutung Jesu bekommen, wie wir sie nun im Kolosserbrief haben. Paulus muss auf die Herausforderung jener Zeit eingehen, und das tut er auch, und zwar mit Aussagen, die wir so pointiert an keiner anderen Stelle der Bibel finden. Die Summe seiner Ausführungen möchte ich schon mal vorab kurz mit zwei Worten zusammenfassen. Christus genügt. Wenn wir Jesus in unserem Herzen haben und uns von ihm leiten lassen, haben wir alles, was wir brauchen, um in dieser Welt bestehen zu können. Wir haben alles, was wir brauchen, um vor Gott bestehen zu können. Und das sage ich besonders im Blick auf unsere heutige Generation, wo es immer viel um Fun geht und viel um glücklich sein. Wir haben alles, um glücklich sein zu können. Christus zu haben genügt. Was nun die Erkenntnis anbelangt, sagt Paulus, dass es nur eine Erkenntnis gibt, um die es sich wirklich lohnt, sich zu bemühen. Eine Erkenntnis, um die sollten wir uns bemühen, nämlich Christus zu erkennen. Denn, so begründet er das, in Christus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das heißt mit anderen Worten, es kann keine wirkliche Erkenntnis darüber hinaus geben. Es kann keine Erkenntnis von Bedeutung außerhalb geben. Nur durch Jesus Christus können wir das Leben wirklich verstehen. Und er spricht in diesem Zusammenhang sogar von einem Geheimnis Gottes. Das ist vielleicht für uns jetzt erstmal ein bisschen plötzlich, aber er hatte davor im ersten Kapitel, was ich nicht vorgelesen habe, auch schon von diesem Geheimnis gesprochen. Hatte schon einiges ausgeführt dazu, dass Gott dieses Geheimnis allen Generationen vorher verborgen hatte und es erst mit dem Entstehen christlicher Gemeinden den Gläubigen offenbart hat. Und zwar unabhängig davon, ob diese sich aus den Juden oder aus den Heiden bekehrt haben zu Christus. Er sagte davor im ersten Kapitel, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Was Paulus hier so sehr hervorhebt, das übersehen wir oft. Wir denken normalerweise nicht daran, dass es im Alten Testament für Nichtjuden keinen Zugang zu Gott gab. Die Heiden damals, von wenigen Ausnahmen abgesehen, hatten keine Chance, jemals die Herrlichkeit Gottes zu sehen und zu ihr einzugehen. Sie hatten keine Hoffnung der Herrlichkeit. Diese für Heiden hoffnungslose Situation hat Gott mit Jesus Christus durchbrochen. Es gab nun eine Zukunft für alle zur Herrlichkeit Gottes, bis dahin war dieses Wissen darüber nur in vagen Hinweisen von Propheten, finden wir das in der Bibel, aber es war doch mehr oder weniger ein Geheimnis. Und deswegen ist Jesus im wahrsten Sinne des Wortes die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Neue am Evangelium. Jesus ist die Hoffnung der Herrlichkeit für alle. Aber Jesus Christus nicht irgendwie, sondern Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit wird aus zwei Quellen gespeist, die beide von Gott gegeben sind. Die erste Quelle ist Jesus Christus selbst. Er, das auf die Erde projizierte Bild Gottes, ist ein Pfeiler der Hoffnung. Und der andere Pfeiler ist die Tatsache, dass er in uns wohnt. In uns wohnen will, in uns wohnen kann und er tut es. Das sind die beiden Pfeiler, aus denen diese Hoffnung zur Herrlichkeit besteht und sie sich gründen. Und diese beiden Punkte möchte ich anhand der Aussagen des Paulus, vor allem aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefs, noch etwas vertiefen. Zunächst zu Jesus Christus und seiner Bedeutung. Zum Wesen Jesu hatte Paulus im ersten Kapitel schon sehr umfassend etwas geschrieben. So umfassend, dass vielleicht noch so mancher Aspekt dabei sein könnte, an den er jetzt im Moment gar nicht denkt. Das meiste werdet ihr wissen, aber das eine oder andere vielleicht gar nicht. Ich lese das nochmal, Kolosser 1 von Vers 15 an. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch das Blut am Kreuz. Soweit diese Stelle. Ich denke, umfassender kann man die Göttlichkeit Jesu kaum beschreiben, wie wir es hier finden. Zuallererst nennt Paulus Jesus ein Bild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, der allmächtige Gott, der unsichtbar ist, wird in Jesus sichtbar gemacht. Mit all seinen Wesenszügen, mit all seiner Herrlichkeit. Jesus ist die Projektion Gottes auf die Erde. Und er hat den Rang eines Erstgeborenen. Das heißt, ist bevorrechtigt vor allem. Vor aller Schöpfung, sagt er. Aber er ist nicht nur über die ganze Schöpfung hervorgehoben, sondern in ihm ist alles geschaffen. Wir können uns auf einen hohen Berg stellen und die weite, wunderschöne Landschaft besehen. Oder wir können in sternklaren Nächten den Himmel betrachten. Wir können dazu auch gigantische Teleskope benutzen und dann den Himmel betrachten. Oder wir sehen unter dem Mikroskop die Vielfalt eines in einem Wassertropfen, was da an Leben sich abspielt. Was immer wir sehen werden, es ist durch Jesus Christus geschaffen. Und Paulus legt Wert darauf, festzustellen, dass nicht nur das Sichtbare von ihm geschaffen wurde, sondern auch das Unsichtbare. Und dann zählt er unsichtbare Wesen auf, die alle durch Jesus geschaffen wurden. Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten. Wir können uns diese Wesen vielleicht wie Engel mit unterschiedlichen Rängen vorstellen. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden. Haben wir damit alles erklärt? Sind wir damit fertig, Jesus zu beschreiben? Nein, Paulus fügt noch einiges dazu. Die Schöpfung ist nicht nur früher einmal durch Jesus geschaffen worden und dann sich selbst überlassen worden, sondern auch heute besteht sie nur durch ihn. Sie besteht durch Jesus. Und wenn wir uns nun das Geistliche ansehen, wenn wir uns von den materiellen Dingen abwenden, auch was das Geistliche angeht, hat Jesus den Vorrang über allem. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Das heißt, die ganze Christenheit wird von ihm geleitet und geführt. Einzeln, persönlich und als Ganzes. In allem ist er der Erste, der Oberste, denn es hat Gott gefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und da ist jetzt noch gar nicht angesprochen, diese Sonderrolle, die er hat, die Sonderrolle des Versöhners. Das spricht Paulus aber schon an, nur ich hatte es noch nicht erwähnt. Er hat die Sonderrolle des Versöhners, der uns mit seinem eigenen Blut am Kreuz, das er am Kreuz vergossen hat, versöhnt hat mit dem Vater, den Frieden wiederhergestellt hat zwischen dem Vater und seiner gefallenen Schöpfung. Auch hier gehen die Aussagen des Paulus viel weiter, als wir das uns normalerweise vorstellen. Er betont, dass durch diese Heilstat Jesu alles mit dem Vater versöhnt wurde, sei es auf Erden oder im Himmel. Also die Versöhnung betrifft nicht nur uns Menschen, sondern sie geht auch über uns Menschen heraus. Sie betrifft die ganze Schöpfung, auch die Himmelswelt. Mit Ausnahme des Satans und seines Reichs hat er eine vollkommene Versöhnung geschaffen. Auf einen Punkt gebracht, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Ich glaube, wenn wir diese Stellen so ein bisschen Revue passieren lassen, dann fällt es leicht, das nachzuvollziehen. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Soweit zu Christus und seiner Bedeutung. Aber ich hatte vorhin gesagt, dass die Hoffnung der Herrlichkeit aus zwei Quellen gespeist wird. Und die zweite Quelle ist die Hoffnung, dass Jesus in uns ist, dass Jesus in uns wohnen will. Dieser großartige Jesus, von dem wir gesehen haben, wir können es gar nicht fassen, wie groß er ist, der will in uns wohnen und tut das auch. Von Jesus selbst haben wir die Zusage, dass er Wohnung bei uns machen will. Im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 23, da sagt er, wenn jemand mich liebt, wird er meinem Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Er und sogar der Vater werden kommen und Wohnung bei uns machen. Und die Menschen, die noch fernstehen, die vielleicht noch keine Beziehung zu ihm haben, auch denen ist ein Wort gesagt, die lädt er ein in Offenbarung 3,20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Jeder, der das will, kann also Jesus in seinem Herzen haben. Wir müssen ihm nur die Tür öffnen. Gott ist in der Tat kein ferner Gott, sondern er ist in Jesus ganz nah zu uns gekommen. Das ist so, weil Gott es so gefallen hat. Er findet es gut so und wir, denke ich, auch. Jesus wohnt durch den Glauben in unserem Herzen. Der, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen, wohnt in unserem Herzen. Wozu sollte ich da sonst noch irgendwo sonst Halt suchen, wenn der Urheber meines Glücks doch in mir wohnt? Wenn Jesus in mir ist, dann habe ich alles, was ich brauche. Jesus in mir, das genügt. Das ist die Botschaft des Paulus an die Kolosser und auch an jeden von uns, der versucht ist, allen möglichen Versprechungen außerhalb des Wortes Gottes nachzugehen. Paulus ermahnt die Kolosser, sich nicht einfangen zu lassen durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf der Lehre der Menschen und auf die Elemente der Welt und nicht auf Christus. Diese Mahnung ist bis heute aktuell. Die Weltanschauungen mögen sich geändert haben, heute gegenüber damals. Aber die Tatsache, dass alles, was nicht auf Jesus gegründet ist, leerer Betrug ist, das ist geblieben. Wir müssen sortieren lernen bei dem, was uns so an Anschauungen begegnet. Denn die Elemente der Welt machen auch an unseren Gemeindegrenzen nicht Halt. Ich wollte übrigens genauer wissen, was da gemeint ist mit diesen Elementen der Welt und habe einiges nachgeschlagen dazu. Nach der ursprünglichen Wortbedeutung könnte man auch vom ABC der Welt sprechen, in Anlehnung an das ABC einer Sprache. Es handelt sich um die Grundbausteine, die in Summe die Weltanschauung ausmachen und die im Grunde unser Handeln bestimmen. Wenn die schon gottlos sind, dann wird alles, was wir darauf aufbauen, leerer Betrug sein. Wir leben aber in einer Gesellschaft, die, wenigstens wenn wir den Medien Glauben schenken, immer gottloser wird. Also werden wir nicht berührungsfrei an den Elementen der Welt vorbeikommen. Wir leben nicht abgeschieden, wir leben in dieser Welt, so wie sie ist. Aber wie gehen wir damit um? Wir sollten nicht versuchen, unseren Glauben mit den Prinzipien, die in der gottesfernen Welt gelten, zu harmonisieren. Das kann nicht gut gehen, denn damit handeln wir uns leeren Betrug ein. Die Frage ist, worauf wir unser Vertrauen setzen wollen. Auf die Dinge, die in der Welt üblich und erfolgversprechend sind oder eher auf Christus. Und ich habe gesagt, das macht an den Gemeindegrenzen nicht Halt. Wir sind in Auseinandersetzung, wie wir die Gemeinde fördern, wie Wachstum entsteht. Es wäre zum Beispiel könnte ein weltliches Prinzip sein, zu sagen, okay, mit Speck fängt man Mäuse. Das ist ein weltliches Prinzip. So können wir versuchen, die Gemeinde zu erweitern. Aber ich denke, wir kriegen ein Gespür dafür. Das ist wahrscheinlich nicht, wo Gott seine segnende Hand drauf hat. Gott möchte, dass wir uns auf ihn verlassen. Auf welche Kräfte vertrauen wir, wenn wir handeln für ihn? Auf welche Kräfte setzen wir? Paulus ermutigt uns: Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben. Haben wir so viel Vertrauen zu Jesus, um gegebenenfalls auch mal das Rezept, das die Welt anbietet, fallen zu lassen und schlicht und einfach auf Gottes Hilfe zu hoffen? Jedenfalls haben wir Grund dazu. Wir können das. Paulus ermutigt uns dazu. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. der, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ich glaube, mit diesen Worten will Paulus uns sagen, dass wir den Zugriff auf die Macht des allmächtigen Gottes, die eigentlich diese Macht, die eigentlich Gottes ist, dass wir da aber Zugriff drauf haben. Er erinnert uns, dass Jesus auch das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Das heißt, an Jesus kommt keiner vorbei. Gegen den Willen kann niemand etwas ausrichten und uns, um uns vielleicht zu schaden. Gegen den Willen Jesu wird das nicht gehen. Er ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Wir brauchen also keine Angst haben und können uns bei allem, was wir tun, ganz vertrauensvoll an ihn wenden, können unser Vertrauen ganz auf Jesus Christus setzen. Jesus Christus in uns, das genügt. Amen.